Als Schriftlesung hören wir einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 22. Da wird deutlich, dass Gott aufbaut auf einer ganz neuen Grundlage, auf der Grundlage des Friedens, den er geschaffen hat. Denn er ist unser Friede. Er, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Er hat abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wir wollen jetzt wieder miteinander singen. Wir singen ein Lied, das ganz genau jetzt auch in das Thema einführt. Gott baut sein Haus Stein auf Stein. Jeder muss neu und lebendig sein. Gott baut sein Haus Stein auf Stein. So baut er erneuerte Menschen ein. Das ist die Nummer 11, diesmal in dem länglichen oder dem großen Liedblatt.
Fertiggestellt, bis alles vollendet ist. In Jesu Namen. Amen. Zu diesem Tagesthema: Gott baut Gemeinde, baut euch ein. Lesen wir aus dem ersten Petrusbrief. Und zwar im zweiten Kapitel von Vers 1 bis Vers 10. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt in eurem Heil. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr, als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von zur Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Amen. Liebe Gemeinde, was ist Gemeinde? Was bedeutet Gemeinde? Was meinen wir, wenn wir Gemeinde sagen? Die Antworten sind sehr verschieden. Die einen sagen, die Gemeinde ist ein Baum, ein alter Baum. Seine Wurzeln reichen tief in die Geschichte hinein. Aus einem fast 2000 Jahren alten Stamm sind viele Äste und Zweige hervorgegangen. Und in seinem Grün, da nisten bunte und schräge Vögel, die in verschiedenen Kirchentonarten jubilieren. Zuweilen treibt er tolle Blüten, aber mit den Früchten ist es nicht so weit her. Ob ihm das allgemeine Baumsterben auch zu schaffen macht. Aber immerhin, es lässt sich noch unter seinem Schatten wohnen und vor allem genüsslich ruhen. Die Gemeinde ist ein Baum, sagen die einen. Und die anderen, die sagen, die Gemeinde ist eine Wiese, eine bunte Wiese. Margeriten und Schierlinge, Gänseblümchen und Brennnessel, Veilchen und anderes Unkraut wächst bunt nebeneinander. Lasst beides miteinander wachsen, hat Jesus gesagt. Und der gute Hirte, der weidet seine Herde drauf. Eine herrliche Herde. Die schwarzen Schafe hat er nicht ausgemustert. Die sturen Böcke hat er nicht ausgenommen, weggenommen. Und die braven Lämmer hat er nicht bevorzugt. Eine bunt gemischte, artverschiedene, lustige Herde ist diese seine interkonfessionelle und internationale Herde. Die Gemeinde ist eine Wiese, sagen die Zweiten. Und die Dritten sagen, die Gemeinde, das ist ein Platz, ein großer Platz. So wie der Marktplatz Platz hat für Eilige und Bummler, für Einkäufer und Spaziergänger, für Straßenmusikanten und Feuerspucker. So hat der kirchliche Sammelplatz Platz eben für Kirchengänger und für Naturanbeter, für Gottgläubige und Begeisterte oder andere Begierige. Egal, ob einer hier drin ist oder durchgeht oder ob er seine Mütze aufhält und um ein Opfer bittet, egal, es ist sein Problem. Der Himmel des Herrn, der spannt sich über alle. Wer will schon aus einem Treffpunkt für alle einen Parkplatz für wenige machen? Die Gemeinde ist ein Platz, so sagen die Dritten. Aber Paulus, er sagt etwas anderes. Petrus sagt etwas anderes. Er sagt etwas ganz anderes. Gemeinde ist kein Baum oder eine Wiese oder ein Platz, sondern ein Haus. Gott pflanzt keinen Baum, er pflegt keine Wiese, er pflastert keinen Platz, sondern er baut ein Haus. Sein Haus ist ein Gemeindehaus. Und damit wir nicht gleich an irgendein Landgasthaus oder Schulhaus oder Rathaus denken, fügt er hinzu, dass es ein geistliches Haus sei. Das heißt, dass es mit bestimmtem Baumaterial gebaut ist. Dieser Bauherr verwendet keine gebrannten Steine. Ziegel sind unbrauchbar. Er verwendet keine gegossenen Steine. Beton ist unbrauchbar. Er verwendet auch keine gebrochenen Steine. Marmor oder Bims ist unbrauchbar. Dieser Bauherr verwendet lebendige Steine. Der Mensch ist gefragt. Der Mensch ist gebraucht. Der Mensch ist der lebendige Baustein seines Gemeindehauses. Und den müssen wir näher kennenlernen, wenn wir auch bauen wollen, hier und drüben im Schwabenland oder Lettland in Europa oder in Asien. Gott baut sein Haus mit lebendigen Steinen. Und das Erste, was ich hier herauslese, der lebendige Stein ist ein Fundstein. Der lebendige Stein ist ein Fundstein. Ich komme von der Schwäbischen Alb, die ich sehr liebe und die heute Morgen in weißem Schnee schön zugedeckt ist. Schon vor 35 Jahren nannte ich meinen ersten Sohn Albrecht, das heißt zu Deutsch, genieße die Alb recht. Und August Lemmle hatte doch recht, wenn er sagte, nirgends in Deutschland gibt es eine schönere Heimat als auf der Schwäbischen Alb. Gute Luft gibt's, schöne Wege, herrliche Aussichten und Steine, immer wieder Steine. Jedes Frühjahr neu wird mein Vorgärtlein zur Fundgrube von Steinen. Deshalb braucht es dort mehr Stein als Pflanzenkunde. In Sachen Stein bin ich also durch. Der Fundstein ist so tot, wie nur ein Stein tot sein kann. Er ist hart, so wie nur ein Stein hart sein kann. Er ist wertlos, so wie nur ein Stein wertlos sein kann. Er ist übrig, so lange, bis einer kommt, für den, der nicht übrig ist. Und er nimmt ihn und säubert ihn von seinem Schmutz und dann behaut er ihn mit einigen Schlägen und gibt ihm eine eigene lebendige Struktur und dann bringt er diesen Stein auf das Maß, das ihm angemessen ist. Der Fundstein ist nicht wieder zu erkennen, so wie der Mensch auch. Liebe Freunde, Gottes Garten, diese Erde, ist eine Fundgrube von Menschen. Deshalb ist auch mehr Menschenkunde als Pflanzenkunde eigentlich gefragt. Und der Apostel ist in Sachen Steinen gut drauf, wenn er sagt, der Mensch ist von Natur aus so tot, wie nur ein Stein tot sein kann. Er ist von Natur aus hart, so wie nur ein Stein hart sein kann. Er ist von Natur aus wertlos, so wie nur ein Stein wertlos sein kann. Der Mensch ist übrig. Bis einer hierher gekommen ist, dem diese Menschen nicht übrig sind und der gesagt hat, ich bin gekommen, zu suchen und lebendig zu machen. Jesus Christus nimmt sich diesen Menschen heraus und er säubert ihn von allem Sündenschmutz mit seinem Blut, von allem Betrug, von aller Lüge, von aller Heuchelei, von aller üblen Nachrede, so wie es hier im Text steht. Warum verwechseln wir immer wieder diesen Sammler mit einem Schinder, der uns partout nicht in Ruhe lassen will? Und dann nimmt er diesen gesäuberten Stein und er behaut ihn mit kräftigen Schlägen und gibt ihm dabei eine unverkennbare, unverwechselbare, lebendige Struktur. Warum verwechseln wir eigentlich immer wieder die Krankheitsschläge, Berufsnöte, Lebenskrisen mit irgendwelchen Schicksalsschlägen, die dieser liebe Gott nicht zulassen könnte? Johannes Calvin, der so schwer krank war, der sagte, es ist ja deine Hand, die mich schlägt. Wissen Sie, meine Betroffenheit. Es ist ja deine Hand, die mich schlägt. Meine Traurigkeit. Es ist ja deine Hand, die mich schlägt. Meine Krankheit, die ich mit hierher gebracht habe. Es ist ja deine Hand, die mich schlägt. Und dann nimmt er diesen gesäuberten und diesen behauenen Stein und bringt ihn auf das Maß, das diesem maßlosen Menschen angemessen ist. Nämlich auf das Maß des Kreuzes, auf seine unermessliche Barmherzigkeit in seinem Tod. Warum verwechseln wir eigentlich immer wieder das Holzkreuz mit einem Holzstecken, der uns treiben will? Seine Maßnahmen im Leben, in meinem Leben, sind Maßnehmen am Kreuz, die mich so bilden, dass ich unverkennbar sind. Wissen Sie, seine Maßnahmen in Ihrem Leben sind Maßnehmen am Kreuz, die Sie so bilden, dass Sie unverkennbar sind. Der lebendige Stein ist ein Fundstein. Das ist das Erste. Und das Zweite, der lebendige Stein wird zum Baustein. Gehen Sie mit mir noch einmal auf die Schwäbische Alb. Und an Sonnenfeiertagen, vielleicht nicht wie heute, da treffen Sie die Autos mit Reutlinger und mit Stuttgarter und Esslinger Nummer. Und dann kommen Sie herauf und nicht nur mit einem Rucksack auf dem Buckel, sondern oft mit einem Hammer, mit einem Hämmerchen in der Hand. Sie schauen weniger über den Albtrauf hinaus, als hinunter in Steinbrüchen und die Höllenlöcher. Sie haben Freude an schönem Gestein und legen es zu Hause in ihre Steinsammlung. Aber Gott ist kein Albwanderer. Er betätigt sich nicht als Sammler. Er baut kein Lapidarium, sondern er baut ein Haus. Ein Gemeindehaus. Und dazu benutzt er die lebendigen Steine. Genauso, wie wir die anderen Steine zum Hausbau benutzen. Und jeder noch so kleine Stein hat eine ganz wichtige, einmalige, unersetzliche Funktion. Der gehört zur Mauer, der gehört zur Mauer und schützt das Zimmer. Und wenn der fehlen würde, hätte das Zimmer ein Loch. Und der gehört zur Treppe und bildet die Stufen. Und wenn der fehlen würde, käme man nicht in den ersten Stock. Und der gehört zum First und wenn der fehlen würde, bräche die ganze Dachlast zusammen. Jeder noch so kleine Stein hat eine ganz große Bedeutung. Und mit allen anderen zusammen wird er von anderen getragen, die unter ihm sind, bis hin zum Grundstein. Und er kommt in die Möglichkeit, nun auch andere Steine zu tragen. Ein Haus besteht aus vielen Steinen und Gottes lebendiges Haus auch. Jeder noch so kleine, noch so unbedeutende Person hat eine ganz große und wichtige Funktion. Der gehört zur Jungschar und spielt die Klampfe. Und wenn der fehlen würde, gäbe es einen miesen Gesang. Und der gehört zu den Spendern und gibt den Zehnten. Wenn der fehlen würde, fehlte ein Aktivposten auf der Habenseite. Und die gehört zu den Betern und faltet immer die Hände. Und wenn die fehlen würde, wäre der Gebetsrücken gefährlich kleiner. Jeder noch so unbedeutende Mensch hat eine ganz große Bedeutung beim Herrn. Vielleicht fühlen Sie sich gegenwärtig unter Wert verkauft. Vielleicht leiden Sie an Ihrer bescheidenen Rolle, die Sie im Geschäft bringen können. Vielleicht ficht Sie auch Ihr unsinniges Dasein drüben im Alten- und Pflegeheim an. Vielleicht sind Sie auch mit 35 oder 45 schon arbeitslos und damit nutzlos. Vielen, auch heute Morgen, fehlt es an Selbstwertgefühlen. Ich habe ja gar keinen Wert mehr. Wissen Sie, bei Gott sind Sie nie wertlos. Bei Gott sind Sie nie nutzlos. Bei Gott sind Sie nie unter Wert verkauft. Er will Sie brauchen. Er will gerade Sie brauchen. Ohne Sie hätte der Missionsbund ein Loch. Und dabei werden Sie merken, dass Sie nicht mehr alles alleine tragen müssen. Sie werden von anderen, von einer großen Gemeinschaft getragen, die wiederum getragen wird von dem einen einzigen Grundstein, der wirklich trägt, nämlich von Jesus Christus. Und Sie kommen in die Lage, andere zu tragen und andere zu ertragen und damit beizutragen zu solchen Gemeinschaften, zu solchen Missionsvereinen, zu solchen Häusern, die der Herr bauen will. Der lebendige Stein wird zum Baustein. Das ist der Sinn unseres Lebens. Er wird zum Baustein. Aber auch dieses Dritte ist wichtig. Nämlich, der lebendige Stein bleibt ein Schmuckstein. Auch wenn er nun zum Ensemble vieler anderer Bausteine gehört. Erlauben Sie mir, dass ich Sie noch einmal bitte, hinauf auf die Alp zu gehen. Und dort gibt es ja nicht nur Felsen und Geröllhalden und Höllenlöcher. Es gibt dort auch Dörfchen und Städtchen und auch Klöster. Zum Beispiel das Kloster Zwiefalten. Und wenn Sie einmal wieder an den Bodensee fahren von hier aus und nehmen nicht die Autobahn, sondern fahren über die Alp, dann steigen Sie doch einmal in Zwiefalten aus. Und beschauen Sie sich dieses Benediktinerkloster. Und dort, in der Kirche aus dem 18. Jahrhundert, finden Sie das, was Sie in vielen alten Kirchen auch finden können. Sie finden dort Bausteine, die mit dem Steinmetzzeichen bezeichnet sind. Der Steinmetzmeister hat diese Steine einmal mit seinem Zeichen behauen, und hat sie damit bedeutsam gemacht. Sie sind nicht zu irgendwelchem Baumaterial verkommen, sondern durch das Steinmetzzeichen sind sie wertvolle Steine geblieben. Wissen Sie, wenn Sie zum Ensemble seines Gemeindehauses gehören, dann verlieren Sie doch nicht Ihr Profil. Dann ist es noch so, dass Sie zu einer fortlaufenden Nummer werden, zu einem unförmigen Brocken, eben zu einem nicht beachteten Baumaterial. So wie es in der Antike auch schon einmal war. Ganze Sklavenheere wurden verschlissen, als diese Pyramiden, diese Pharaonengräber vor den Toren Kairos in den Himmel wuchsen. Der Apostel betont von Anfang an den unbedingten Wert eines jeden Einzelnen. Sie sind diesem Herrn so viel wert, dass er sie mit seinem Steinmetzzeichen unverwechselbar und wichtig macht. Durch dieses Steinmetzzeichen bleiben sie als lebendiger Stein immer ein Schmuckstein. Und dieses Steinmetzzeichen Gottes sieht aus wie eine Krone, eine dreizackige Krone. Der Apostel kennt seine Bedeutung. Auserwählt seid ihr, sein auserwähltes Geschlecht. Königlich seid ihr, sein königliches Geschlecht. Heilig seid ihr, heilig sein heiliges Volk. Und liebe Freunde, dieses Steinmetzzeichen verwittert auch im Laufe der Jahre nicht. Da mögen Sie heute Morgen von Sorgen gezeichnet sein, die Ihnen ins Gesicht geschrieben sind. Die Krone zeichnet stärker. Da mögen Sie von Krankheiten gezeichnet sein, die Sie ganz tief zu Boden beugen. Die Krone zeichnet stärker. Sie mögen vom Tod gezeichnet sein, der seine langen Schatten wirft. Die Krone zeichnet stärker. Auserwählt, königlich, heilig. Dieses Steinmetzzeichen Gottes verlieren Sie nicht. Bis zu dem Tag, an dem Sie sehen werden mit Ihren Augen, dass es wahr ist. Was haben Sie alles für Schmuck zu Hause? Was haben Sie für Schmuck angelegt? Nach welchem Schmuck sehnen Sie sich? Der einzige Schmuck, der wertbeständig ist, der sich lohnt zu tragen, ist die Krone dieses Herrn. Auserwählt, königlich, heilig, das ist die Krone. Halten Sie diese Krone bis zum Schluss fest. Gestern las ich in der Zeitung: Flaute auf dem Baumarkt. In der Bibel liest sich's anders: Konjunktur auf Gottes Bau. Und gestern las ich's auch in der Zeitung: wahrscheinlich 1,7% mehr Lohn auf dem Bausektor. Im Gesangbuch liest sich anders: er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt mehr Lohn, als man erwarten kann. Der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Gott baut. Baut euch ein. Amen.